Inforadio Podcast.
Willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart. Warum konnte Anis Amri kurz vor Weihnachten 2016 mit einem Laster auf dem Berliner Breitscheidplatz Menschen töten und verletzen und das, obwohl die Polizei ihn auf dem Radar hatte? Das sollte ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses klären. Nach 4 Jahren hat er nun seinen Abschlussbericht vorgelegt. RBB-Landtagsreporter Christoph Reinhardt weiß mehr.
Auf 1200 Seiten fasst der Abschlussbericht die 4-jährige Untersuchung zusammen. Fast 100 Zeugen haben die Abgeordneten befragt, 1500 Aktenordner ausgewertet. Einen einzelnen Schuldigen habe man nicht finden können, sagt der CDU-Innenpolitiker und Ausschussvorsitzende Stefan Lenz.
Wir haben keinen Einzelfehler aufgedeckt, der für sich genommen so gewichtig war, dass er den Anschlag erklären konnte. Und dennoch natürlich haben wir zahlreiche Fehler festgestellt. Es ist festzustellen, dass die Summe dieser Fehler und Versäumnisse natürlich den Anschlag möglich gemacht haben, zumindest begünstigt haben.
Für den Grünen Benedikt Lux ging der entscheidende Fehler im Sommer 2016 von den Ermittlern des Berliner Staatsschutzes aus. Monatelang hatten sie intensiv gegen den späteren Attentäter ermittelt, ohne Beweise zu finden. Er sei wohl ins Drogenmilieu abgerutscht und habe seine islamistischen Anschlagspläne wohl aufgegeben, so ihre Vermutung. Trotz bundesweiter Koordinierungsrunden im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum GTAZ habe niemand die überlasteten Ermittler korrigiert, sagt Lux.
Das ist der entscheidende, der kapitale Fehler der Berliner Sicherheitsbehörden, insbesondere des LKAs, im Juni 2016 gewesen, dort den späteren Terroristen nicht mehr beobachtet zu haben. Und es ist gleichsam ein Fehler von allen anderen am GTAZ beteiligten Behörden, hier nicht eingesprungen zu sein, hier keine gemeinsame Bewertung zu machen. Und das GTAZ war zum damaligen Zeitpunkt einfach dysfunktional.
Das Islamismusreferat im Berliner Staatsschutz sei personell völlig überlastet gewesen, hält der Bericht fest, und habe deswegen priorisieren müssen. Vorhandene Spuren seien nicht konsequent verfolgt worden. Auch sei der Informationsaustausch mit anderen Behörden unzureichend gewesen. Es habe zu viele unterschiedliche Zuständigkeiten gegeben. Für Carsten Woldeit von der AfD nicht nur Behördenversagen.
Jede einzelne Behörde unterliegt den Vorgaben von Politik. Und wenn in einem Haushaltsgesetz so wenig Stellen verankert sind und dementsprechend ein Personaldefizit da ist, dann ist das nicht primär das Versagen der Behörde, sondern das ist primär das Versagen der Politik.
Während CDU und AfD mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden fordern, sehen die Linken dafür keinen Anlass. Das Problem seien nicht zu wenig Befugnisse oder Erkenntnisse gewesen, sondern dass die Polizei die vorhandene Telefonüberwachung und weitere Spuren nicht vollständig ausgewertet hätte. Der Berliner Verfassungsschutz habe seine Aufgabe als Frühwarnsystem nicht wahrgenommen. Die FDP fordert in ihrem Sondervotum, die Sicherheitsarchitektur deutschlandweit mit einer Föderalismuskommission neu festzulegen. In der kommenden Woche will das Berliner Abgeordneten über Konsequenzen aus den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses diskutieren.
Christoph Reinhardt berichtete. Die Ferien sind vorbei. In Berlin und Brandenburg hat die Schule wieder begonnen. Das heißt, Unterricht in voller Klassenstärke, aber trotzdem noch mit Corona-Einschränkungen. Inforadio-Reporter Markus Streim war in Berlin-Siemensstadt an der Sekundarschule an der Jungfernheide.
Schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bitte?
Naja, noch sehr zögerlich die Reaktion auf die Begrüßung durch die Schulleiterin. Karin Stoller aber freut sich, nach 6,5 Wochen Ferien endlich wieder Unterricht für alle anbieten zu können, trotz bekannter Einschränkungen.
Es ist nach wie vor so, dass wir und die Lehrkräfte schon in der letzten Woche mussten sich testen lassen und jetzt auch wieder die SchülerInnen und auch natürlich die Lehrkräfte in den nächsten 3 Wochen 3-mal und danach dann 2-mal Maske tragen, ist verpflichtend und wir denken, das wird auch weiterhin so bleiben.
Für die 9., 7. Klassen gab es erstmal eine Begrüßungsveranstaltung. Auch alle anderen durften ganz in Ruhe in das neue Schuljahr starten.
Also ich freue mich, dass ich wieder mit meinen Freunden bin, aber ich glaube, das mit den Tests und mit den Masken, das wird so bleiben.
Wir müssen uns immer Montag, Mittwochs und Freitags testen. Also wir haben heute nur 4 Stunden, 11:20 können wir schon wieder gehen. Das ist auch cool.
In gut belüfteten Klassenräumen gilt es dann, Rückstände durchs Homeschooling so vorhanden aufzuholen, mit geöffneten Türen und Fenstern oder im Freien auf dem Pausenhof. Dort will Lehrer Florian Back seine 10. Klasse möglichst oft unterrichten. Alles besser als so manche andere Regelung, die es noch vor den Ferien gab.
Als Lehrer hofft man eigentlich nur, dass es keinen Wechselunterricht gibt. Also Homeschooling, der ein oder andere Schüler geht dann halt auch verloren. Also bei unserer Klasse ging es jetzt, aber aus anderen Klassen habe ich auch keine schönen Geschichten gehört, wo Schüler dann teilweise auch sich mehr oder weniger komplett abgemeldet haben von Anwesenheit. Und der persönliche Kontakt ist absolut nicht zu ersetzen.
Solange die Ampel des Senats Stufenplans wie jetzt auf grün zeigt, dürfen alle Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen. Was in 3 Wochen ist, weiß niemand. Geimpft oder nicht geimpft ist an dieser Sekundarschule unter den Schülern übrigens kein großes Thema. Die Lehrer seien wohl zu mehr als 90% geimpft, so die Schulleiterin.
Apropos Ferienende, Reiserückkehrer haben auch diesen Sommer eine Corona-Infektion mitgebracht, vor allem aus Spanien und der Türkei, allerdings weniger als letztes Jahr. Das hat Gesundheitssenatorin Kalaycı, SPD, bekannt gegeben. Die Senatorin selbst war wegen ihres Umgangs mit dem Corona-Krisenstab in die Kritik geraten. Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann berichtet.
Die Arbeitsbelastung hat sich deutlich erhöht in der Corona-Pandemie, argumentiert Gesundheitssenatorin Dilek Kalaycı. Es gehe um die größte Krise, die Berlin zu bewältigen habe. Keiner sei da überrascht angesichts von Überstunden im Corona-Krisenstab ihrer Verwaltung.
In der Summe haben die Beschäftigten etwa 29.119 Überstunden aufgebaut während der Krisenstabsarbeit. Und zurzeit sind noch 12.007 Stunden davon noch nicht abgegolten. Das heißt, die Überstunden wurden auch abgebaut.
Beziehungsweise hätten Mitarbeiter einen finanziellen Ausgleich erhalten. Im Krisenstab arbeiteten zudem Externe, etwa Menschen aus anderen Verwaltungen, zur Unterstützung. Die Senatorin rechnet vor, momentan seien 31 der 74 Mitarbeiter Externe. Die Kritik an dem Führungsstil der Hausleitung, also auch an ihr, erwähnt Kalaycı nicht. Zur Enttäuschung der Opposition. Der CDU-Abgeordnete Tim Christopher Zehlen.
Ich hätte es auch den Mitarbeitern, die das sozusagen verschriftlicht haben, mir gegenüber gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen Selbstkritik und Selbstreflexion gekommen wäre. Das hat mir ehrlicherweise gefehlt.
Florian Kluckert von der FDP findet:
Hier ging es um Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Es war von Wutausbrüchen der Senatorin die Rede.
Er hätte daher eine Entschuldigung erwartet, dass man übers Ziel hinausgeschossen sei. Rückendeckung bekommt Kalaycı dagegen aus den Reihen der Koalition. Der SPD-Abgeordnete Lars Düsterhöft greift zwar das Stichwort Selbstkritik auf, allerdings nicht mit Blick auf die Senatorin, sondern eher münzt es auf das Parlament um mit seinen ständigen Wünschen nach Zahlen, Daten und Fakten in der Corona-Krise.
In der Hochphase haben auch wir als Landespolitik, als Abgeordnete erheblichen Druck auf diese Senatsverwaltung ausgeübt.
Die Grünen-Abgeordnete Katharina Pirot-Manelli will, dass die Gesundheitssenatorin den Blick nun nach vorne richtet.
Da würde ich gerne wissen, was Sie noch gedenken zu tun, damit uns dieser Krisenstab in bestmöglicher Arbeitsweise erhalten bleibt.
Der Krisenstab sei leistungs- und arbeitsfähig, versichert Gesundheitssenatorin Kalaycı. Die Forderung von Seiten der Beschäftigtenvertretung, ihn aufzulösen, weist sie in der Sitzung des Gesundheitsausschusses zurück, gleich mehrfach. Die von der Opposition angemahnte Selbstkritik bleibt aus.
Berichtet Kirsten Buchmann. Die Gewässer in Berlin und Brandenburg müssen besser geschützt werden. Das Trinkwasser sei in Gefahr. Das sagen 17 Naturschutzverbände und Initiativen der Region. Abgeordneten in Berlin und Brandenburg haben sie nun einen Forderungskatalog übergeben. Unser Reporter Oliver Schosch war dabei.
Leider nicht sehr genießbar.
Leider nicht sehr genießbar, sondern eher trüb sind die Wasserproben, die die Naturschützer in Glasflaschen vor dem Berliner Abgeordnetenhaus aufgestellt haben. Auf den Flaschen steht unter anderem Havel, untere Spree oder Landwehrkanal. Auf der Flasche mit Wasser aus der Panke steht reich an Kupfer, Zink, Phosphat und Pestiziden. Die Berliner Gewässer seien zum Teil weit entfernt von einem guten ökologischen Zustand, wie es die Europäische Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 von allen Gewässern verlangt, beklagt die Wasserinitiative. Ein zentrales Problem beschreibt die Geschäftsführerin der Grünen Liga Berlin, Claudia Kapfer. In der Hauptstadt werde zu viel durch Reifenabrieb verschmutztes Wasser von der Straße in die Gewässer geleitet.
Es gibt Auffangbecken, die reichen aber nicht aus, um das Mischwasser, was in der Kanalisation bei Starkregenereignissen aufkommt, zu halten. Das Wasser wird in die Gewässer, gerade in die Spree, abgelassen.
Ein weiteres großes Problem, die Berliner Badeseen.
Der Druck auf die Gewässer in Berlin steigt enorm durch sinkende Wasserspiegel und eine starke Nutzung. Es gibt einen Nährstoffüberhang und deshalb ist das Wachstum der Pflanzen extrem. Die Tiere haben weniger Sauerstoff.
Die Wasserinitiative warnt vor einem möglichen Artensterben und sieht die Trinkwasserversorgung in Zukunft in Gefahr. Am Mittag sind die Aktivisten dann vor dem Landtag in Potsdam. Denn die Gewässer beider Bundesländer hängen zusammen, sagt der Brandenburger Vorsitzende des Naturschutzbundes BUND, Carsten Preuß.
Ja, der Nährstoffreichtum in den Seen, den wir zu verzeichnen haben, der kommt aus Landwirtschaft und Industrie. Wir haben dann in Brandenburg auch noch die Braunkohletagebaue. Bei den Fließgewässern sind es über 50% hier in Brandenburg, wo der Zustand nicht befriedigend ist. Und wir müssen jetzt umsteuern.
Die Wasserinitiative fordert die Landesparlamente auf, dafür zu sorgen, dass mehr Geld und Personal für den Schutz der Gewässer eingesetzt wird. Sowohl in Berlin als auch in Potsdam stießen die Aktivisten auf offene Ohren bei den Fachpolitikern aus den Umweltausschüssen. Der Berliner Vizevorsitzende und SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz betont, dass es nicht an mangelndem Willen liege, dass bislang zu wenig passiert sei.
Der Forderungskatalog der Umweltverbände ist absolut berechtigt. Das sind Aufgaben, die kosten teilweise bis in den dreistelligen Millionenbereich. Wir schaffen das, aber es ist eine Aufgabe, die man nicht in ein, zwei Jahren erledigen kann.
Ähnlich stellt es auch die umweltpolitische Sprecherin der Brandenburger Grünen-Fraktion Isabel Hiekel dar. Als Fachpolitikerin wolle sie sehr gerne mehr in den Gewässerschutz investieren, aber es sei oft nicht leicht, die Kollegen im Landtag zu überzeugen.
Wir haben eben auch andere große Probleme. Ne? Wir haben Corona, wir haben die afrikanische Schweinepest. Wir haben ganz viele Konzepte in den Schubladen, die einfach nicht umgesetzt werden, weil es an den entsprechenden finanziellen Ressourcen fehlt oder weil es an den Trägereinrichtungen fehlt.
Und so können die Politiker den Wasserschützern im Moment nicht viel mehr sagen als: Kämpft weiter und auch wir bleiben dran an dem Thema.
Soweit Oliver Schosch. Zwei Afghanen sollen ihre Schwester aus gekränktem Ehrgefühl in Berlin umgebracht haben. Berlins Sozialsenatorin Breitenbach will solche Taten künftig nicht mehr Ehrenmorde nennen. Die oppositionelle CDU forderte eine Debatte über gescheiterte Integration. Wolf Siebert mit einem Stichwort.
Ehre steht für das Ansehen einer Familie in der Gesellschaft, die sie umgibt. Was sagen die anderen über uns? Anlass dieser Frage ist in den meisten Fällen, dass eine Frau aus der Rolle, die ihr zugewiesen ist, ausbrechen will oder ausgebrochen ist. Sie will ihren eigenen Weg gehen, sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu tun oder zu lassen hat. Möglicherweise will sie sich auch sexuell frei entscheiden und ausbrechen aus dem, was ihr die familieninternen Regeln und die gesellschaftlichen Normen zugestehen. Diese Normen und Regeln sind vom Mann her gedacht und der Mann entscheidet über Ehre und Unehre. Die sexuelle Selbstbestimmung einer Frau gilt dabei als unehrenhaft und muss, so die Logik, bestraft werden. Damit das Ansehen der gesamten Familie nicht leidet und deshalb dulden viele Familien solche Taten häufig, manche unterstützen sie sogar. Das gilt übrigens nicht nur in muslimischen Gesellschaften, sondern auch in Indien und Lateinamerika und auch in Teilen Europas. In traditionellen Gesellschaften mit patriarchalischen Familienstrukturen. Terre des Femmes, die Organisation für die Rechte von Mädchen und Frauen, geht für Deutschland von 12 sogenannten Ehrenmorden pro Jahr aus. Aber die Dunkelziffer ist hoch.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.